Ja, ich hoffe, ihr hattet alle schöne und vor allem auch friedvolle Weihnachtstage. Also Weihnachten ist ja eine Zeit, in der man überall von der Sehnsucht nach Harmonie und nach Friede hört und spricht. Und an allen Ecken und Enden, in den Kaufhäusern und in den Weihnachtsmärkten, da wird man von Weihnachtsliedern berieselt. Und auch da wird dann viel von Friede gesungen. Und ich will das auch gar nicht negativ darstellen. Auch die Engel, die den Hirten von Bethlehem erschienen sind, auch sie haben vom Friede gesungen, vom Friede auf Erde. Und natürlich ist es Gottes Wille, dass Friede herrscht. Und wir können auch nicht dankbar genug sein für den Friede, der in unserem Land herrscht. Aber uns ist auch allen klar, dass es trotz dem äußeren Friede, dass es da Streit und Zank geben kann. Und ja, besonders auch in Familie, da wo verschiedene Generationen nahe aufeinander leben, da ist der Friede schnell dahin. Und Klaus hat es schon angedeutet, es zeigt sich dann oft in so Feiertagen wie Weihnachten, wenn dann sich alle sehr eng mehrere Tage auf der Pelle sitzen und wenn dann jeder so seine Erwartungen mitbringt, wie das Fest so verlaufen soll. Friede. Friede und das besonders in Familie, das wünschen wir uns doch alle und wir wünschen es uns zu Recht. Und das sind jetzt zwei Themen, wo ich jetzt angesprochen habe. Friede und Friede einerseits und Familie. Und das sind die Themen, um die es heute auch in unserem Text geht. Und es ist so, der Text, also er ist aus der Predigtreihe, also der ist geplant für heute in der SV-Predigt rein. Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, also so kurz nach Weihnachten den Text zu lesen, das ist echt ein Kontrastprogramm zu Weihnachten. Und das ist fast weniger, ist das eine Provokation vielleicht? Ja, und ich habe mir echt überlegt, kann ich den Text nehmen? Aber natürlich, der Text, der ist Gottes Wort. Er steht hier, das, was Jesus gesagt hat. Und das gilt natürlich auch heute und wir wollen uns dem stellen. Und ich habe den Text dann auch vorbereitet. Und er steht in Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Matthäus 10, 34 bis 39. Ich lese ihn gleich mal vor. Und Jesus spricht da zu seinen Jüngern. Das sage ich gleich im Vorfeld. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Also ziemlich schwere Kost so nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber der Text, der steht im Matthäus 10 und da muss ich jetzt mal einiges dazu sagen. Das Kapitel 10, das besteht praktisch nur aus Rede Jesu zu seinen Jüngern. Und zwar geht es da um die Aussendung der Jünger. Das heißt, Jesus schickt seine Jünger los, um zu predigen, um zu heilen, um den Menschen in ihrer Not zu helfen. Und er schickt sie nicht nur los, Jesus, er bereitet sie auch auf das vor, was kommen wird. Denn einerseits wäre sie mit Vollmacht ausgestattet und sie wäre tatsächlich Kranke heilen. Sie wäre tatsächlich böse Geister austreiben und sie wäre das Reich Gottes, wäre sie kraftvoll predigen. Aber andererseits wäre sie auch Ablehnung und Abweisung erlebe. Und Jesus, er spricht dann auch gleich in dem Kapitel 10, das ist schon etwas länger, er spricht da auch prophetisch über die Zeit nach seiner Himmelfahrt, wenn dann die Jünger weiterhin seinen Auftrag ausführen werden. Da stehen dann so Schlagworte, man hat sie eigentlich alle schon mal gehört, so, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Hat sich ja jeder schon ausgedacht, was passiert mit Schafe, wenn sie unter die Wölfe geschickt wäre. Die wäre getötet. Oder da steht dann, in den Synagogen werdet ihr geschlagen und misshandelt werden. Oder dann steht auch drin so, Familienmitglieder werden sich gegenseitig verraten und dem Tod ausliefern. Ihr müsst gehasst werden von jedermann. Und es steht da drin, habt keine Angst. Jetzt aber nicht so in dem, wie man so weihnachtlich der Engel zu den Hirten, habt keine Angst, sondern Jesus sagt da, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten können. Denn euer Vater im Himmel sieht es. Und so weiter. Also das steht alles so in dem Kapitel 10 drin. Und dann kommt unser Text. Das ist, so geht es da also in einem Atemzug. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und da ist jetzt, also das Schwert, das solle also jetzt nicht die Jünger nehmen, sondern das Schwert, das nehmen die Feinde. Und die Jünger sind im Gegensatz dazu ja zur Feindesliebe aufgerufen. Aber jetzt mal zunächst sieht es ja jetzt mal nach Widerspruch aus. Also der springt einem ja eigentlich ins Auge, der Widerspruch. Wenn Jesus sagt, glaube nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Und es ist ja schon so, doch, es ist so. Jesus ist gekommen, um Friede zu bringen. Die Menschen sollen Frieden mit Gott finden. Und ja, eines Tages, da wird das Böse dann auch komplett besiegt werden und dann wird auch sichtbar äußerlich Friede geben. Also auch das gilt. Und in den alttestamentlichen Prophezeiungen des Messias, da ist Friede ist ein ganz zentrales Thema. Und hier steht jetzt, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, der Welt den Frieden zu bringen. Also muss man sagen, doch, Jesus ist gekommen, um Friede zu bringen. Aber für die Jünger wird es zuerst mal Kampf bedeuten. In der Nachfolge Jesu zu stehen und den Friede Gottes im Auftrag Jesu weiter zu verbreiten, das bedeutet zuerst mal Kampf für die Jünger. Und zwar Kampf mit ungleicher Waffe. Wie gesagt, die andere hat das Schwert und Jesus möchte, dass die Jünger nicht bewaffnet sind. Sie werden gesandt wie Schafe unter die Wölfe. So wie es auch bei Jesus war. Und Jesus, er fragt damit eigentlich ja dann indirekt sehr Jünger, bin ich euch das wert, dass ihr euch darauf einlasst? Und ich habe es jetzt eigentlich falsch gesagt, beziehungsweise ich möchte es stufenweise aufbauen. Jesus stellt nicht nur die Frage, die ich gerade gestellt habe, sondern Jesus geht noch weiter. Er sagt, wenn ich es euch nicht wert bin, dann seid ihr es nicht wert, in meiner Nachfolge zu stehen. Also, so steht es einfach da, ganz ungeschminkt. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich denn die Spitze nehmen sollte. Und ich glaube, ich soll es auch gar nicht. Das ist die entscheidende Frage. Oder einfach das Entscheidende, was Jesus hier seine Jünger sagt. wollt ihr das alles um meinetwillen auf euch nehmen? Werdet ihr mir trotzdem nachfolgen? Und die Jünger, sie haben danach sehr bald erfahren, was Jesus da vorhergesagt hat. Und ja, sie haben es im wortwörtlichsten Sinne erfahren. Sie wurde tatsächlich in die Synagoge geschleppt. Und sie wurde vor Richter und Könige geschleppt, um ihnen den Prozess zu machen. Ja, und ja, sie wurde misshandelt und sie wurde getötet. Also gerade aufgrund von verschiedenen Quellen und von verschiedenen Überlieferungen, da weiß man, oder vielleicht muss man auch also sagen, man geht davon aus, dass fast alle Jünger als Märtyrer gestorben sind. Anscheinend ist nur der Johannes ist wohl einen natürlichen Tod gestorben. Und schon sind alle anderen früher oder später als Märtyrer gestorben. Also ich habe jetzt da ein paar Todesarten aufgeschrieben, die lese ich aber nicht vor. Also manche sind auch gekreuzigt worden wie Jesus. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, ja, was soll das alles? Ja, was soll denn das bringen? Warum verlangt Jesus das von seinen Jüngern? Warum mutet er das zu? Was bringt es? Ja, also man kann sagen, trotz dem Märtyrertod fast aller Apostel und trotz dem Märtyrertod von auch vielen anderen Christen wurde das Evangelium sehr schnell und sehr wirkungsvoll verbreitet. Die Jünger, die haben sich nämlich nicht abbringen gelassen von ihrem Auftrag. Sie haben sich nicht lähmen gelassen von der Todesgefahr, der sie ausgesetzt waren. Also es ist ja so, von einigen Aposteln, da wissen wir ja, dass sie ja mehrfach inhaftiert waren, ne? Und dass sie mehrfach dann den Tod also schon ganz eng vor Augen hatten und dann doch nochmal freikommen sind. Es war ja zum Beispiel auch bei Petrus und Johannes, gleich zum Beginn der Apostelgeschichte, das ist jetzt eine biblische Quelle, als sie dann den Bettler vor dem Tempel heilte, da wurde sie ja dann auch gleich verhaftet und sie wurde massiv eingeschüchtert, massiv. Und sie wusste auch, also wenn die andere jetzt irgendwo, sie könnte uns auch töten oder verschwinden lassen. Dann sind sie aber doch wieder freikommen und als sie dann doch wieder freikommen sind, da haben sie einfach an ihrem Auftrag festgehalten und sie haben trotzdem weiter gepredigt. Also sie haben sich da nicht gesagt, naja, also jetzt war ich sogar für Jesus im Gefängnis. Also jetzt habe ich mich doch genug für Jesus eingesetzt. Zum Glück bin ich jetzt nochmal davongekommen und Mensch, ich war für Jesus im Gefängnis und Jesus kann doch jetzt zufrieden sein. Jetzt setze ich mich mal zur Ruhe oder jetzt bin ich echt mal, also es war jetzt echt gefährlich. Aber Jesus kann ja jetzt echt zufrieden sein. Also so haben sie nicht gesagt. Nee, sie haben vorgelebt, was es da heißt in Vers 39. Wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es finden. Und ja, warum haben sie das gemacht? Woher hatten sie die Kraft, so zu leben und so Jesus nachzufolgen? Jesus war es ihnen wert. Jesus, er hatte noch unendlich mehr für sie gegeben, als sie jemals Jesus geben konnten. Und Jesus, er hat für sie verzichtet auf seine Göttlichkeit und kam auf die Erde. Jesus, er kam in den Machtbereich des Satan und er erduldete alle Schmerzen und Schikanen. Jesus, er brachte ihnen das Leben und ja, viel mehr noch. Er allein war das Leben für sie. Er erfüllte sie mit seiner Kraft. Ohne ihn war ihr Leben nichts. Für ihn allein waren sie bereit, alles zu geben. Für ihn wollten sie alles geben und für ihn haben sie auch alles gegeben. Und für Jesus haben sie sich an alle erdenklichen Orte gewagt, um dort das Evangelium zu verbreiten. Petrus war in Rom, Andreas, der war in Kurdistan, Armenien, Georgien, der Philippus, der war in Skythien, das ist Südukraine, und in Phrygien ist die heutige Türkei. Der Bartholomäus, der war im östlichen Indien und war in Armenien. Judas Thaddäus, der war in arabischen Ländern, in Syrien und in Mesopotamien. Der Thomas, der war im südlichen Indien und nach neueren Forschungen vielleicht sogar in China, Entschuldigung. Der Matthäus, der war in Äthiopien, in Parthien und in Persien, also im heutigen Iran. Und der Matthias, der war auch in Äthiopien. Und irgendwelche Todesgefahren konnten sie nicht aufhalten oder konnten sie nicht lähmen. Und das war das ganz Entscheidende. Ja, wir stehen heute in einer anderen Zeit. Und in unserer Zeit und in unserem Land ist eine ganz andere Situation. Wir müssen nicht mit dem Tod rechnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Gott sei Dank für diesen Segen. Es gibt auch Meinungen, die sagen, ob das überhaupt so segensreich ist, ja, wenn es so wenig kostet, Jesus nachzufolgen. Weil dann neigen ja die Christen dazu, einzuschlafen. Das ist eine Meinung. Ich lasse die jetzt mal dahingestellt. Aber trotzdem müssen auch wir uns immer wieder klar machen, was es heute in unserem Land heißt, Jesus nachzufolgen. Also die haben damals, die sind wirklich losgegangen hin gepredigt, steht sie hin Kranke geheilt und ja, sie sind einfach Menschen in ihrer Not geholfen. Was bedeutet es für uns? Und natürlich müssen auch wir die eine oder andere Spöttelei oder eine oder andere verständnislose Blick aushalten, die Jesus Nachfolger immer mal wieder ernten. Also wir sind nicht ganz ausgenommen, aber es ist doch was völlig anderes wie damals. Warum erzähle ich das alles? Das ist ja jetzt eigentlich alles Einleitung zu unserem Text. Ich glaube, noch nie so lange Einleitung gehabt, weil jetzt kommt eigentlich unser Text. Aber es ist mir ganz wichtig, vor diesem Hintergrund muss man den heutigen Predigttext sehen. Und der Text, der geht ja dann schwerpunktmäßig über Familie, ne? Und aber ansonsten ist eigentlich alles das Gleiche in Grün. Jesus sagt also seine Jünger nicht nur voraus, dass sie körperlich misshandelt und vielleicht auch getötet wäre. Er macht deutlich, dass der Riss zwischen den Jüngern und ihre Feinde, dass der auch mitte durch die Familie gehen wird. Und das ist natürlich besonders schmerzlich. Familie, wenn man von seinen liebsten Menschen, mit denen man am engsten verwandt ist, wenn man aus der eigenen Familie angefeindet wird, das ist natürlich besonders schmerzhaft. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, in der Familie Feindschaften zu pflegen. Ne, der Text, der liest sich ja so, als würde Gott den Unfrieden in der Familie aktiv herbeiführen. Also Gott will bestimmt nicht, dass in deiner Familie Streit und Feindschaften ausbrechen. Im Gegenteil. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und auch die Familie, die hat in der Bibel einen ganz hohen Stellenwert. Und zum Beispiel jetzt die Achtung vor den Eltern, dass Kinder ihre Eltern achten sollen, das fand ja sogar Eingang in die 10 Gebote. Und natürlich ist es am besten, wenn die ganze Familie Jesus nachfolgt. Das ist natürlich das Beste. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Und ja, auf Christen, die jetzt in nicht-christliche Familie leben, da kann der Druck schon sehr groß werden. Und jetzt im Gegensatz zu dem Druck, dem die Apostel ausgesetzt waren, ne, mit körperlicher Misshandlung oder sogar bis zum Märtyrertod, was wir jetzt heute ja nicht zu befürchten haben. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich Feindschaft in Familie, weil jetzt irgendjemand Christ geworden ist. Im Gegensatz dazu gibt es also diese Feindschaften zu allen Zeiten und überall. Also so stehe auch manche von uns, stehe vor der Frage, was ist mir wichtiger? Friede in der Familie oder die Nachfolge von Jesus? Ja, das sind ja manchmal zwei Pole, die ja doch ziemlich gegensätzlich sein können. Und Jesus musste hier übrigens auch schmerzhafte Prioritäten setzen. Auch seine Familie verstand teilweise seinen Auftrag nicht und versuchte ihn zurückzuholen. Auch er erlebte Anfeindung in der Familie. Und ja, viel mehr noch. Jesus ernahm ja auch dann die Trennung von Gott, dem Vater, auf sich, als er mit aller Sünde dieser Welt beladen am Kreuz hing. Da war es dann, ja, da ist der Riss dann eigentlich jetzt nicht nur durch die Familie gegangen. Da ist dann der Riss sogar so bildlich gesprochen durch die Dreieinigkeit Gottes gegangen. Bildlich gesprochen. Jesus weiß also, was es heißt, von der Familie angefeindet zu werden. Er hat alles selber erlebt und ertragen. Und auch hier gilt die Frage von Jesus: Bin ich es dir wert, dass du mir die erste Priorität einräumst, auch bezüglich der Familie? Oder, ja, richtiger und direkter gesagt, was da steht, es ist ja gar nicht so leicht auszusprechen. Jesus sagt: Wenn ich nicht die erste Priorität habe, wenn nichtgläubige Familienmitglieder dich mehr bestimmen als ich, dann bist du es nicht wert, in meiner Nachfolge zu stehen. Ja, und wenn man da jetzt betroffen ist, dann liegt es ja auch ein bisschen nahe, vielleicht auf die zu schielen und neidisch zu sein, die in einer gläubigen Familie leben und die diese Last nicht zu tragen hin. Und einfach die Frage nach dem Warum und Weshalb und was soll das bringen und warum gerade ich, ja, die liegt vielleicht nahe, aber da findet man genauso wenig Antwort wie vorher. Und ich möchte einfach Mut machen, sich die Apostel zum Vorbild zu nehmen, die noch eine viel größere Last auf sich genommen haben. Ihre Sicht auf Jesus und ihre Motivation, die hat sie einfach total mit Kraft und auch mit Leben erfüllt. Und ich glaube, sie waren mit sich im Reinen und ja, konnte einfach von Herzen sagen, dass sie die Fülle, ja, des Lebens erlebe. Und was man vielleicht noch sagen kann, es ist einfach nochmal eine besondere Art, wie man Jesus ehren kann. Wenn man in einer schwierigen Situation, einfach wenn man in der schwierigen Situation mit seiner Hilfe, wenn man das aushält und wenn man nicht irgendwie davonläuft oder dann versucht, irgendwie den leichteren Weg zu gehen. An dieser Stelle sind aber auch alle anderen Christen gefragt, die selber nicht so eine Last tragen müssen. Stichwort Lasten in der Gemeinde. Man kann die Last nämlich auch ein Stück weit teilen. Beziehungsweise man kann helfen zu tragen. Man kann denen, die so eine Last tragen müssen, denen kann man helfen ein Stück weit, indem man sie einfach unterstützt, wo es geht. Indem man immer wieder nachfragt und indem man einfach Mut macht und indem man für den anderen betet. Und vielleicht ist es mal dran, sich zu überlegen, wer aus der Gemeinde wegen seiner nichtgläubigen Familie vielleicht eine besondere Last trägt. Und dass man einfach ganz bewusst anfängt, diese Last dauerhaft mitzutragen. Auf die Art und Weise, die ich gerade gesagt habe. Und mit diesem Gedanke, Lasten mitzutragen, da möchte ich auch nochmal auf die schwere, massive Christenverfolgungen zurückkommen, die die Apostel erlebt haben. Wir müssen heute und in unserem Land, wir müssen solche Lasten nicht tragen. Aber in vielen Ländern ist es anders, auch heute, auch jetzt, auch in dieser Minute, in dieser Sekunde. Ich sage euch damit nichts Neues, denke ich mal. Das Internet, das ist voller Informationen. Und in den Berichten, da kann man immer wieder lesen, dass sich die Christen in diese Länder, das sind ja wirklich, das sind vielleicht 70 Länder, oder das ist natürlich auch stufenlos ein bisschen, oder ja, oder abgestuft, sagen wir, oder im einen Land mehr, im anderen weniger, aber es sind ganz viele Länder, in denen Christen verfolgt werden. Und in diesen Ländern wünschen sich die Christen und erhoffen sich, dass wir für sie beten. Das geht immer wieder aus den Berichten hervor. Und damit können wir einfach auch ihnen helfen, Lasten zu tragen. Und ich denke, es ist einfach dran, dass wir vielleicht eine Kultur oder eine Struktur entwickeln, diese Brüder und Schwestern und Schwestern zu sehen und in sie zu denken und einfach regelmäßig für sie zu beten. Die Medien, die berichten ja fast nichts von diesen Geschehnissen, also manchmal ein bisschen, aber längst nicht so. Man muss sich also ein bisschen aufmachen und sich auch um Informationen bemühen, aber das ist ja überhaupt kein Problem im Internetzeitalter. Und ich glaube, dass es da einfach dran ist, dass wir auch das erfüllen, was Jesus schreibt: Ein jeder trage die Last des anderen. Amen.